Ich lese etwas aus dem Buch Sadhana von Swami Shivananda. Es hat aufgeschlagen auf einem großen Kapitel. Fragen zum Sadhana, und da hat es besonders aufgeschlagen, das aufkam zum Unterkapitel Fragen zum Bhakti Yoga. Dort ist eine Frage: Was ist Bhakti? Antwort: Es ist die höchste Hingabe und intensive Verbindung mit Gott. Was sind die sechs Mittel, um Bhakti zu entwickeln und zu pflegen? Dienst an den Heiligen, Bhagavata, Sadhus und Sannyasins, das Wiederholen von Gottes Namen, Satsang, Kirtan, Studium der heiligen Schriften, Aufenthalt an heiligen Orten, das sind sechs Mittel, um Bhakti zu entwickeln. Viele von euch sind vertraut mit den neun Formen von Bhakti. Eine andere Tradition ist von sechs. Also sagt zum einen Dienst an den großen Heiligen. Also wenn man jemanden kennt, den man vielleicht als Heiliger achtet, ihm zu dienen, Gefallen zu tun. Im Weiteren sind Dienst an allen Menschen. Das führt zu Bhakti, zur Hingabe. Wiederholung von Gottes Namen, also Mantra wiederholen, hilft, dass man sich zu Gott verbindet. Satsang, also zusammenkommen, wie wir das jetzt machen, das hilft auch, dass man Gott mehr spürt, denn Bhakti heißt ja nichts anderes als Erfahrung göttlicher Gegenwart, heißt Liebe zu Gott, Spüren von Gott. Dann Kirtan, singen. Und dann Studium der heiligen Schriften. Und dann Aufenthalt an heiligen Orten, also zum Beispiel hier. Also ihr seht, hier im Ashram haben wir eine Menge, um das Herz zu berühren, um Hingabe zu bekommen. Ihr habt die Gelegenheit, viel zu dienen. Viele sind ja hier auch Sevakas. Seva heißt Dienst. Sevakas sind diejenigen, die dienen wollen, wollen dem Meister denken, dienen Gott, dienen den Gästen, dienen. Und viele von euch machen Ausbildungen mit, gehört auch 45 Minuten Karma-Yoga mit dazu. Und die meisten von euch dienen der Menschheit auf die verschiedensten Weisen. Gut, und dann Mantra. Mit einem Mantra kann man sich immer wieder mit Gott verbinden. Es gibt sogar ein paar Fragen vorher, heißt es: Was ist Gott überlegen? Dann komische Frage, oder? Dann steht drunter, der Name Gottes ist Gott überlegen. Klingt schräg, oder? Und es gibt da so eine Aussage. Wer ist überhaupt Gott? Wir wissen gar nicht, was Gott ist. Wir können Gott nicht intellektuell begreifen. Jede Vorstellung von Gott ist irgendwo falsch. Da können die einen sagen, dann mach dir kein Bild von Gott, denn Gott ist unbegrenzt. Oder man kann sagen, du kannst ja so viele Bilder von Gott machen, wie du willst, solange du weißt, alle Vorstellungen sind nicht wie Gott. Und daher ist ein abstraktes Konzept, aber abstrakt nutzt nicht, um Hingabe zu haben. Vorstellungen ist auch schwierig, denn mit einer Vorstellung begrenzt man Gott. Also wie können wir Gott erfahren? Wir können Gott erfahren über Mantra, Name Gottes. Wenn wir Name Gottes wiederholen, Mantra wiederholen, dann erfahren wir Gott. Und deshalb ist natürlich nicht der Name Gottes Gott überlegen, aber der Name Gottes ist jeglichem Konzept und Vorstellung von Gott überlegen. Und so durch das Wiederholen von Gottes Namen spürt man Gott. Wenn also irgendwann mal das Bedürfnis hat, Gott wirklich zu spüren, kann man intensiv den Namen Gottes oder Mantra wiederholen. Gut, gemeinsamer Satsang und Kirtan, Studium der heiligen Schriften. Das Interessante ist auch, es gibt ja eine bekannte Schrift des Yoga Sutra, und das Yoga Sutra sagt, Studium der heiligen Schriften führt zur Wahrnehmung Gottes. Das ist nochmal so eine interessante Behauptung. Man könnte ja annehmen, ein Studium von einem Buch ist entweder unterhaltsam oder macht Spaß oder gibt einem neues Wissen. Also, angenommen, man liest Harry Potter, dann, manche erinnern sich, es gab mal eine Zeit, da wurde das gelesen. Gut, irgendwie macht's, ist interessant, faszinierend, macht Spaß. Gut, oder man liest ein Buch über Anatomie, anschließend weiß man mehr über Anatomie. Aber angenommen, man liest ein spirituelles Buch, gut, erstens, man bekommt Wissen, zweitens, es berührt einen und drittens, man spürt die Gegenwart Gottes. Das ist also das Lesen von spirituellen Büchern. Und dann wird es im Kommentar von Patanjali Yoga Sutra werden noch zwei Sachen gesagt. Entweder es ist eine klassische Schrift, eine uralte Schrift, oder es ist ein Buch geschrieben von einem selbstverwirklichten Meister der Meisterin. Wenn man das liest, bringt das Lesen eines Buches einem dazu, Gott zu erfahren. Es ist auch etwas Ähnliches, wie wir es zum Beispiel im evangelischen Christentum finden. Dort wird ja gesagt, letztlich das Heil ist zu erfahren allein durch die Gnade Gottes. Aber wie erfährt man die Gnade Gottes? Durch den Glauben. Glauben ist nichts anderes als Bhakti, Hingabe. Wenn im evangelischen Christentum von Glaube die Rede ist, dann ist es nicht einfach, dass man irgendetwas glaubt, sondern Glaube ist irgendwo Hingabe und Verbindung mit Gott. Und wenn man also diese Verbindung zu Gott hat, dann kann die Gnade Gottes wirken. Und was ist die wichtigste Technik im evangelischen Christentum, im lutherischen Christentum, um Glaube zu entfalten? Nicht beten, nein. Auch nicht singen, nein. Sola Scriptura. Allein das Studium der Schrift. Und welcher Schrift natürlich im evangelischen Christentum? Die Bibel. Also durch das Studium der Schrift kommt man zum Glauben, also zur Hingabe an Gott. Also das Studium einer heiligen Schrift ist einfach nicht nur etwas, sondern da steckt irgendwo eine Energie dahinter, da steckt ein Segen dahinter, da steckt eine göttliche Gegenwart dahinter. Natürlich, wenn man es mit dieser Bewusstheit auch studiert. Man kann auch eine heilige Schrift studieren, um zu schauen, wo sie sich widerspricht. Alle heiligen Schriften sind so konzipiert, dass sie sich immer wieder an allen möglichen Ecken und Enden widersprechen. Warum eigentlich? Damit Menschen nicht annehmen, dass man sie wörtlich nehmen muss, sollte, sondern dass irgendetwas, dass die Heilige Schrift, zum einen gibt es einiges an Wissen, aber es vor allen Dingen, sie ist so geschrieben, dass wir im Herzen berührt werden. Ich verstehe manchmal diese Fundamentalisten nicht, die behaupten, man muss die Schrift wörtlich nehmen. Man muss immer fragen, welchen Teil davon? Im Alten Testament oder in der Bibel gibt es mindestens drei Schöpfungsmythen. Wenn man das jetzt wörtlich nimmt, welchen denn? Die denken dann typischerweise, Gott hat die Welt geschaffen in 6 Tagen, denn das ist das, was die vielleicht kennen. Aber ein Kapitel später ist die Welt ganz anders geschaffen worden. In der Offenbarung nach Johannes ist sie nochmal anders geschaffen worden. Was ist davon wörtlich zu nehmen? Antwort: keine. Es ist allegorisch, es sind göttliche Prinzipien und es ist heilig. Und wenn man sich darauf einlässt, dann spürt man eine Gegenwart Gottes dadurch wirken. Gut, und dann Aufenthalt an heiligen Orten. Heilige Orte, da gibt es verschiedene Arten. Es gibt natürlich auch heilige Orte. Er nennt hier insbesondere Brindavan, Pandavur, Chitrakuta und Ayodhya. Das sind jetzt heilige Orte in Indien. Heilige Orte sind zum Teil Kraftplätze in der Natur, die irgendwo Chakras der Erde sind. Heilige Orte sind da, wo man große Heilige waren. Und heilige Orte sind da, wo Menschen spirituell praktizieren und wo die Atmosphäre aufgeladen ist mit spiritueller Schwingung. Wenn man an einen solchen Ort geht, wird man irgendwo ergriffen und spürt göttliche Gegenwart. Ist Gott nur an solchen heiligen Orten? Gott ist überall natürlich. Aber es gibt bestimmte Orte, die es besonders ermöglichen, göttliche Gegenwart zu erfahren und zu spüren.